So, guten Morgen. Ich möchte gerne, dass wir mit einem Gebet anfangen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, Gott, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast als Schatz, als großer Reichtum an deine Weisheit und deine Wege, Herr. Hilf uns einfach, offene Herzen zu haben für das, was du jetzt sagen willst. Nimm bitte, Herr, all das aus unseren Köpfen, was uns davon ablenken kann, auf dich zu hören. In Jesu Namen. Amen. Ich bitte euch wieder setzen. Wir haben, dieser Titel ist vielleicht ein bisschen zweideutig, weil es gibt schon einen Geist der Zeit, der gegen Gott ist, aber es gibt auch einen, das was man einen Zeitgeist nennt. Das ist einfach eine Denkweise oder Haltung oder Gedanken, die vorherrschen in der Kultur zu einer bestimmten Zeit, und die Menschen nehmen sie einfach an, ohne darüber nachzudenken. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, es gibt vier verschiedene Zeitgeister, ich nehme mal diesen. Sondern einfach, es wird aufgenommen, es wird angenommen, es gehört praktisch dazu, es sei denn, dass man irgendwann zu einem Zeitpunkt sagt, was ist das eigentlich, woran, warum glaube ich, was ich glaube, warum tue ich, was ich tue. Es gibt ein sehr praktisches Beispiel für mich, und das ist eben, wo ich hinfliege diese Woche. Wenn ich zu einer Gemeinde gehe, die in Afrika ist, ich kann mich erinnern, das eine Mal habe ich eine hier in Hannover besucht, das sind Ghana da, Menschen aus Ghana, und ich war wirklich unter Stress, weil ich ein bisschen spät dran war und ich sollte predigen. Und ich habe gedacht, oh wei, jetzt werden die sauer sein und so weiter. Sie warten auf mich. Und ich kam etwa 5 Minuten später und die waren noch am Aufbauen. Und es hat erst 30 Minuten später angefangen. Und das passt einfach ganz gut in Kenia. Das letzte Mal, wo ich da war, habe ich mit dem Prediger, mit Sammy, gewohnt. Und was war das? Normalerweise fangen die um 10 an und um 9:15 war er noch am Vorbereiten und Tun und wir waren noch zu Hause bei ihm. Und keiner hat sich einen Gedanken gemacht. Das wäre hier in Deutschland undenkbar. Ja, respektlos oder was auch immer man sagen würde. Das ist einfach eine Denkweise, die anders ist. Die einfach in der Kultur vorhanden ist. Und ich kann mich erinnern, es ist jetzt viel zu viele Jahre her, dass ich das sage, aber als ich nach Deutschland kam, kurz danach gab es diese Frage unter einigen Christen, weil sie gesagt haben, da gab es Christen aus anderen Ländern, vor allem Südeuropa und auch Südamerika, die kamen nie pünktlich. Und die Deutschen waren verzweifelt. Aber das ist einfach eine andere Denkweise. Es ist nicht unbedingt falsch oder richtig, es gehört dazu. Und es gibt Dinge, die auch, wo man nicht einfach sagen kann, das ist halt anders, sondern man muss es prüfen, ist das richtig, trotzdem. Und so hilft es uns auch, unser eigenes Denken, unser Verstehen von den Dingen, die wir tun, warum wir die Dinge, darüber nachzudenken, reflektieren. Und das hilft auch, ein bisschen hineinzuschauen, was war die Denkweise damals, als Jesus gelebt hat. Denn das hilft uns auch, diese Geschichten besser zu verstehen. Das wird für heute, ich habe daran heute gedacht, dass ich das vorbereitet habe. Zuerst, also es geht vor allem um zwei Stellen, zwei Geschichten. Zuerst geht es um die Pharisäer und dann auch um eine Predigt von Jesus. Wir sind in Lukas Kapitel 6. Kann jemand auf Deutsch bitte das vorlesen, was ich, die Verse 1 bis 11 hier. Und anschließend dann auf Russisch. Okay? Ein freiwillige Person? Das ist egal.
Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger ein paar Ähren aus, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten ein paar Pharisäer zu ihm: Das dürft ihr nicht, es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten, indem man Getreide erntet. Jesus erwiderte ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, aß von den Broten, die den Priestern vorbehalten sind, und gab auch seinen Freunden davon zu essen. Auch das verstieß gegen das Gesetz. Und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. An einem anderen Sabbat befand sich ein Mann mit einer verkrüppelten rechten Hand in der Synagoge, während Jesus lehrte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer passten genau auf, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde, denn sie suchten nach einem Vorwand, Anklage gegen ihn zu erheben. Doch Jesus wusste sehr wohl, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand: Komm her und stell dich hier in die Mitte. Da stand der Mann auf, dann sagte Jesus zu ihm: Ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist er ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Er sah einen nach dem anderen an und sagte dann zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten.
Zuerst muss man sagen, die Pharisäer waren Menschen, die das Gesetz sehr genau genommen haben, sehr wichtig waren. Dadurch waren sie unter dem Volk, da es wirklich die Juden waren, also praktisch aus Volk, waren sie sehr beachtet oder hatten einen sehr guten Ruf, weil sie einfach das gesehen haben und gesagt haben: Wow, dass sie wirklich Gott so ernst nehmen. Auf der anderen Seite waren sie nicht immer so gern gesehen, vor allem weil sie die Gewohnheit hatten, deine Fehler zu zeigen. Sie waren so etwas, ich nenne sie mal die Sittenpolizei für die Juden. Die waren sehr schnell dabei zu sagen: Okay, das ist falsch und so weiter. Also wer hört das sehr gerne? Aber sie hatten halt sehr viel Einfluss damals und durch diesen Einfluss und auch ihre Lehren, was sie immer wieder vorgetragen haben, dachten die Menschen damals, das ist Gottes höchstes Ziel, dass die Menschen seinen Geboten folgen. Und damit die genauestens gefolgt werden, musste man eigentlich alle Regeln wissen, die man dazu gemacht hatte, damit man sie genau folgen könnte. Die Pharisäer waren eigentlich die einzigen, die es geschafft haben, diese Regeln zu kennen und zu wissen, wie man es macht. Also waren sie in ihren eigenen Augen und auch in den Augen der anderen vor Gott, standen sie gut da. Das einfache Volk, das es nicht geschafft hat, das alles zu lernen, fand das belastend. Und hat nicht viel Freude gemacht, aber sie haben gesagt: Halt, so ist Gott. Das war ihr Denkweise. Das war die herrschende Denkweise damals. Und Wenn jemand wirklich keine große Interesse hatte an die Gebote Gottes, dann war er wirklich ein Außenseiter für die Pharisäer. Nichts wert. Hinzu kam eine andere Denkweise, die damit zusammenhing. Damals, die für unsere Stelle sehr trefflich ist, sehr zutreffend ist. Und zwar, sie haben gedacht, wenn du eine Krankheit hattest oder irgendwas, also nicht gesund bist, dann war das eine Strafe von Gott, weil irgendwer gesündigt hat. Zuerst mal du selbst oder andere. Das können wir uns vielleicht heute gar nicht vorstellen, aber das haben sogar die Jünger gedacht von Jesus. Wenn wir in Johannes 9 lesen, waren sie unterwegs, sie haben einen Blinden gesehen und die Jünger haben eine Frage gestellt. Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Das war für sie eine normale Frage, die man überall gestellt hat. Wenn etwas nicht stimmt, dann gab es irgendwo in der Vergangenheit eine Sünde. Und so legten diese Menschen, die blind waren oder die eine verkrüppelte Hand waren oder was auch immer, mit einer sehr großen Belastung. Und zwar nicht nur, dass sie mit dieser Krankheit zurechtkommen mussten, sie mussten auch mit diesen Vorurteilen von den Menschen leben. Denn, und das Schlimme an dieser Stelle, ich meine nicht hier bei dem Blindgeborenen, an dieser Stelle bei dem Mann ist, dass seine rechte Hand verkrüppelt war. Er konnte es nicht benutzen. Und damals hat man so, war die Denkweise, dass deine rechte Hand die edle Hand war. Deine linke Hand war unrein. Denn du hast ja dann haben sie mit der linken Hand alles Mögliche unrein gemacht, auch den Hintern sauber gemacht. Und die rechte Hand, man hat nur mit der rechten Hand gearbeitet, gegessen, Hände geschüttelt, was auch immer. Das war der Denkweise. Okay? Ich glaube, wir hätten das wer ist hier Linkshänder? Okay, wir hätten es nicht so einfach damals. Ja. Das war ihr Denken, so habe ich gedacht. Und dass die rechte Hand kaputt war bei dem. Da muss er was getan haben, oder seine Eltern, und irgendwie, dass das so geworden ist. Das war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, aber das war die Denken, so haben die gedacht. Und so, weil der Mann eigentlich mit der rechten Hand nichts tun konnte, war er in der Synagoge eigentlich nicht so sehr willkommen. Und man vermutet, dass er an dem Tag da war, nur weil die Pharisäer haben, komm, wir wollen mal sehen, wie Jesus auf dich reagiert. Hat den Eindruck, dass sie extra eingeladen wurden, damit die Pharisäer sehen konnten, was da passiert. Man muss sich überlegen, wie der Mensch sich fühlte, wenn alle auf ihn herabschauen, wenn er ständig gesagt bekommt, oder weiß nicht wie oft, dass er irgendwas Falsches gemacht haben muss. Und dass er jetzt erst benutzt wird als Falle für Jesus. Ich frage mich, was in ihm vorgegangen ist. Jesus will diese Denkweisen korrigieren oder vielleicht besser gesagt eliminieren. In der ersten Geschichte benutzt er David. Er hätte einfach sagen können, okay, das stimmt nicht, was du sagst, das ist falsch, aber das tut er nicht. Er benutzt David, weil er weiß, jeder, auch alle Pharisäer, für sie war David ein Held, ein Nationalheld. Und er sagt, okay, David hat von diesem Brot gegessen, das man eigentlich nicht essen darf als normaler Mensch, es sei denn, dass ein Priester ist. Das verstieß ganz klar gegen das Gesetz. Was ist? Jesus will klarstellen, dass Gott das, also praktisch nicht das Gesetz gemacht hat, damit Menschen sich anstrengen, um bloß dahin zu kommen. An anderer Stelle sagt Jesus, das Gesetz ist für die Menschen gemacht, nicht andersrum. Und so hat er es auch gehandhabt und sagt, wow, dass ihr das wirklich so wichtig haltet, dass Menschen, die wirklich hungern, nicht mal was zu essen bekommen. Natürlich war das nicht direkt Gesetz, sondern auch ihre Auslegung. Aber in der zweiten Stelle sehen wir, dass Jesus das wirklich da klar machen will. Es geht nicht darum, dass Menschen, warum sie gesund geworden sind. In Johannes 9 hat Jesus sogar gesagt, dieser Mann hat nicht gesündigt, sondern er ist blind, damit Gott an ihm seine Herrlichkeit zeigen kann. Er praktisch verdreht es um. Und so hier auch. Will Gott diese Denkweise, also praktisch Jesus will diese Denkweise über Gott korrigieren, denn wenn man überlegt, wenn man nur mit diesen Denkweisen aufwächst, jeden Tag hört sie von den Pharisäern, was wird man denken von Gott? Das ist einer, der nur darauf wartet und wenn du was Falsches gemacht hast, bam, kriegst du was. Das, also was für ein Gott ist das? Und das will er korrigieren und er stellt ihnen diese Fragen. Und sagt, Moment mal, wozu sind diese Dinge da? Was können wir überhaupt tun? Worum geht es eigentlich? Diese zweite Geschichte, interessanterweise, ist auch in Markus 3, man kann das auch dort lesen. Und dort steht extra, dass Jesus zornig war, weil auf diese Fragen sie kamen keine Antworten. Er war zornig, weil sie Gott wirklich so dargestellt haben, wie einer, dem es egal ist, wie es dir geht, Hauptsache du erfüllst das Gebot. Und er war auch zornig, weil dieser Mann nur da ist, damit sie Jesus eine Frage stellen können. Denen ging es gar nicht um den Mann. Der war nur praktisch ihr Werkzeug, mehr nicht. Gleichzeitig steht auch in Markus, dass Jesus traurig war, weil ihre Herzen so verstockt waren. Sie wollten nicht glauben. Sie wollten nicht stoppen und sagen, Moment, könnte sein, dass hier unsere Denkweise falsch ist. Nein, das hat ihn einfach traurig gemacht. Und so fordert Jesus die Menschen damals auch, und er fordert uns auch auf, immer wieder unsere Denkweise zu überprüfen. Warum glauben wir das, was wir glauben? Warum denken wir, dass Gott so ist, wie er ist? Und uns einfach an der Schrift messen, wie wir denken. Wie wir Gott sehen. Wie wir Menschen sehen und behandeln, ist das wirklich das, was Jesus von seinen Nachfolgern will? Oder nicht? Und dann gleich nach diesem Abschnitt redet Jesus grundsätzlich über diese Denkweise die damit auch verbunden ist. Wir lesen davon in den Versen 20 bis 26. Er erhob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn ihr euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen aus einem Lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauen und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Dazu muss man sagen, der herrschende Zeitgeist sagte damals, wenn du Wohlstand hast, dann bist du von Gott gesegnet. Wenn du gesund bist, wenn du Dinge tun kannst, die dich glücklich machen, dann bist du von Gott gesegnet. Wenn du Anerkennung bekommst und einen guten Ruf vor allen Menschen hast, dann lebst du Gott wohlgefällig. Das war ihre Denkweise. Das war ihre Denkweise. Praktisch dieses zweite Teil von dem, was Jesus sagt hier, mindestens das erste Teil von jedem Spruch, ist eigentlich ein Leben damals, die alle gestrebt haben, weil das wurde angesehen als das wohlgefällige Leben überhaupt von Gott. Und was Jesus tut, ist praktisch das Ganze auf den Kopf zu stellen. Das zeigt sich auch darin, dass Jesus einmal als ein Reicher kam, zu ihm ein reicher Jüngling kam und im Grunde genommen Jesus ihm die Wahl gegeben hat, verkaufe alles und folge mir nach. Und er sagte, nee, das ist weggegangen, weil er reich war. Und Jesus sagte, wie schwer wird es sein, dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und interessant ist die Reaktion der Jünger. Die sagten, wer kann denn gerettet werden? Sie sind verzweifelt. Warum? Weil sie eben diese Denkweise haben. Wenn du reich bist, bist du von Gott gesegnet. Und wenn er so von Gott gesegnet war und Jesus sagt, er wird es schwer haben, reinzukommen, was ist mit uns, die wir nicht reich sind? Die wir nicht so gesegnet sind, wie sie gedacht haben? Diese Sätze, die wir heute lesen, sollen uns dazu bringen, oder die Menschen damals und uns auch, unsere Denkweise zu überprüfen. Was ist uns wichtig? Was ist dir wichtig? Denn, musst du sagen, eigentlich, wenn wir diese Denkweise überlegen, also die meisten Menschen heutzutage denken immer noch so. Ihr Ziel im Leben? Wohlstand? Gesundheit? Anerkennung von anderen? Einen guten Ruf? Aber Jesus sagt, das ist falsch. Und vertretet ganz, ganz grundsätzlich und sagt, die Menschen, denen es nicht gut geht, die Armen, die Hungernden, die sind glückselig. Warum? Warum eigentlich? Man muss die Frage stellen, denn geht es darum, dass wir alle einfach unser Geld verschenken und damit wir möglichst arm sind, damit wir diesen Segen bekommen? Nein, es geht darum, dass Jesus, es ist nicht so, dass Jesus das hinstellt aus Leistungen, die wir erbringen können, damit wir glückselig sind, sondern es geht um eine grundsätzliche Haltung. Und er sagt, diese Menschen erkennen ihre Not und sind dadurch viel offener für das, was Gott ihm anbieten kann. Und es ist einfach die Tatsache, wenn man durch die Geschichte des Christentums geht, dass die Menschen, die arm sind, waren die, die es angenommen haben. Vor allem. Es war vor allem unter den Armen ein wirklich gutes Evangelium. Oder den Menschen, die was verlieren könnten, war es andersrum. Das habe ich selbst erlebt. Ich war vor 4,5 Jahren in Kenia und fliege nächste Woche hin. Was ich da erlebt habe, die Menschen, die wirklich arm sind. Ich muss sagen, im Vergleich zu ihnen sind wir alle reich. Wirklich, alle. Und nicht nur in Kenia, sondern viele, viele Teile der Welt hätten die Menschen wirklich liebend gern das, was wir haben. Wir sind reich. Aber was ich erlebt habe dort, ist eigentlich, dass der Wohlstand ein bisschen die Sehnsucht nach Gott dämpft. Dass Menschen in ihrem Wohlstand eigentlich zufrieden sind. Der britische Schriftsteller C.S. Lewis sagte mal, dass unser Problem in der westlichen Welt nicht darin liegt, dass wir zu viel wollen. Es liegt darin, dass wir zu wenig eigentlich wollen. Wir geben uns mit dem zufrieden, was auf dieser Welt ist. Wohlstand und Gesundheit und so weiter. Und suchen nicht das, was viel mehr wert ist, eigentlich das, was Gott uns geben will und geben kann. Deshalb sind es die Außenseiter, die Armen, die Hungernden, die in Gottes Augen so gut stehen, weil sie, die haben nichts zu verlieren und nehmen mit offenen Armen Gottes Angebot an. Das letztendlich viel mehr ist als das, was wir in dieser Welt bekommen können. Ich glaube, wir haben viel zu lernen hier. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, einfach möglichst bettelarm zu werden, damit Gott uns segnet. Oder möglichst wenig zu essen, damit wir richtig hungern. Darum geht es Jesus nicht. Es geht darum, womit lassen wir uns zufriedenstellen? Was ist in uns das Wichtigste? So dass wir sogar bereit sind, auf diese Dinge zu verzichten, um das Wichtigste zu bekommen, das, was wir von Gott bekommen können. Wir haben, also worauf ich mich freue eigentlich nächste Woche, was ich letztes Mal erlebt habe, waren Menschen, die so arm sind, waren und sind, die so wenig hatten, wirklich, die haben in einer Lehmhütte, als fünfköpfige Familie in einer Lehmhütte vielleicht klein, halb so klein wie diesen ganzen Raum. Aber sie hatten eine Freude, die so tief war und herzlich war, die mich richtig berührt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals auch Kleidung hingebracht. Und wie sie sich gefreut haben, einfach ein Stück Kleidung zu bekommen. Und wie sie sich gefreut haben, gemeinsam Lieder zu singen. Unglaublich. Das unglaublich. Und wie sie sogar, als ich war mit meinem Sohn Daniel da, als sie uns eingeladen haben, praktisch das Letzte an ihr, das Beste, was sie hatten, uns zu geben, obwohl sie wahrscheinlich den nächsten Tag nicht essen konnten. weil sie einfach geben wollten. So eine Freude. Was können wir also tun, um gegen diese Denkweise, die in Deutschland herrscht, anzugehen? Eine Sache, wir tun, ist von Jesus lernen, denn zwischen diesen zwei Geschichten gibt es den Vers 12 für mich eine große Herausforderung. In jeder Zeit zog sich Jesus zurück auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Ich habe es, glaube ich, als ich vor einigen, wo es noch jung war, versucht. Krachend gescheitert. Nach einer Stunde eingeschlafen. Aber die Tatsache ist, dass Jesus immer wieder die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht hat. Immer wieder. Das war für ihn ein Anliegen. Und ich denke, diese Verbindung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn hat ihm ermöglicht, einfach das zu sehen, was wirklich Gottes Sicht dieser Welt und dieses Lebens ist. Und gegen den Zeitgeist voranzugehen, anzugehen und das nicht, das zu widerstehen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott, die Zeit im Gebet, die Zeit in seinem Wort. Wir brauchen auch die Zeit untereinander. Hier, wo wir uns austauschen können, andere ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Wir müssen lernen, seine Stimme zu hören. Dass seine Stimme klarer zu uns spricht, als die Stimme des Zeitgeistes. Und zu reflektieren, was ist wirklich wichtig? Was will Jesus uns durch diese Worte sagen? Und so möchte ich das tun, was wir in den letzten Wochen getan haben. Dass wir teilen uns in kleinen Gruppen auf und beantworten diese drei Fragen. Erstens, was denkst du, was Jesus gemeint hat, als er sagte, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat? Was meint er damit? Wie haben die Menschen auf diese Heilung reagiert? Warum haben sie so reagiert, wie sie reagiert haben? Unter welchem diese Begriffe in den Versen, in dieser Rede von Jesus, würdest du fallen? Und wie können wir diese Lehren in unserem Leben anwenden? Ich möchte euch bitten, euch in kleinen Gruppen zu treffen, nicht mehr als 3, 4, 5 Personen, nicht mehr, bitte. Keine großen Gruppen. Ich denke, dass wenn es zu groß wird, dann tauscht man sich nicht so sehr aus. Manche trauen sich nicht, was auch immer. Bitte kleine Gruppen bilden, nicht große Gruppen, damit wir einen besseren Austausch haben. Okay? Wir nehmen jetzt 15 Minuten und besprechen das, was wir gemacht haben.